Hongkong, Dienstag, 4. Juni 2013, morgens. Clark klopfte an die Tür von Corrigans Büro. Nachdem er nichts gehört hatte, drückte er die Klinke herunter und trat vorsichtig ein. In dem Raum roch es nach Schweiß, abgestandenem kalten Kaffee und einer Prise Müdigkeit. Corrigan lag mit dem Kopf auf seinem Schreibtisch und sein Schnarchgeräusch glich einer tiefen, grollenden Welle, die immer wieder wütend gegen Felsen schlägt. Clark erkannte, dass er noch die Sachen trug, in denen er ihn gestern Abend verlassen hatte, und überlegte, ob er seinen Chef für seinen Ausbruch von gestern hassen sollte. Er entschied sich für friedliche Koexistenz.
»Chief«,
sagte Clark vorsichtig und fasste Corrigan sanft an die Schulter. Sofort schreckte Corrigan hoch, riss seine Waffe aus dem Holster und richtete sie blitzschnell auf Clark.
»Wuhu«,
sagte Clark beruhigend, fing merklich an zu schwitzen und hob die Hände.
»Ganz ruhig, Chief!«
Corrigan schaute sich verwirrt im Raum um, blinzelte, rieb sich die Augen mit der Hand, in der er die Pistole hielt, und fiel erschöpft zurück in seinen Stuhl. Clark sah mal wieder aus wie ein Model aus einem Herrenkatalog. Er selbst fühlte sich, als hätte ihn eine Hyäne durchgekaut und wieder ausgespuckt.
»Verfluchte Scheiße«,
murmelte er müde, legte die Waffe auf seinen Schreibtisch und fing an, sich die Schläfen zu massieren.
»Tut mir leid.«
»Schon gut«, sagte Clark erleichtert und blickte sich um. Überall lagen zerknüllte Papiere und ausgedruckte Seiten.
»Wie ich sehe, hast du ja doch noch gearbeitet.«
»Leck mich.«
»Dafür gebe ich dir einen Kaffee aus.«
»Nicht nur einen.«
Corrigan hob seinen Arm, roch an seinen Achseln und verzog angewidert sein Gesicht. Clark ging hinaus und kam mit einer Tasse frisch gebrühtem Kaffee zurück.
»Wie kommen wir voran?«
»Ich habe gestern mit Hollis von der Q-Group telefoniert«,
antwortete Corrigan und nahm die Tasse entgegen.
»Bei der NSA scheinen die eine Ahnung zu haben, mit wem sich die Reporter treffen wollen. Es ist entweder ein verschwundener Mitarbeiter von uns oder eine russische Hackertruppe namens Shadow Brokers, die sich hier mit den Reportern treffen wollen, um ihnen unsere hochsensiblen Spionagewerkzeuge der Taos zu verkaufen. Es gab im Mai einen Datendiebstahl innerhalb der Equation Group durch diese Russen, die an Programme wie Epic Banana, Bus Direction und Egregious Blunder gekommen sind. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, ein unzufriedener, top ausgebildeter NSA-Spion oder ein Haufen irrer, kremlnaher Arschlöcher, die Amerika hassen.
Huber.
Definitiv, entgegnete Corrigan angesäuert. Ganz ätzendes Huber.
Die amerikanischen Soldaten hatten im Zweiten Weltkrieg das Akronym für Situationen eingeführt, die fucked up beyond all recognition waren. Die Situation hier war definitiv beschissen jenseits alles Erdenklichen. Die Mitglieder dieser sogenannten Tailored Access Operations, kurz TAO, waren nichts anderes als hochtalentierte Hacker, um die sich seit 2012 der Chef der NSA, Keith Alexander, auf allen nur erdenklichen Hackerkonferenzen bemühte. Das Hauptziel dieser Einheit war das Eindringen in fremde Rechnersysteme, um Informationen zu entwenden oder Systeme zu sabotieren. Die NSA hatte im Zuge der Digitalisierung der Gesellschaft und der zunehmenden Verlagerung der Kriege ins Internet die Erkenntnis gewonnen, dass man fähige Menschen brauchen würde, um das amerikanische Volk nicht nur real, sondern auch virtuell zu beschützen. Und da Angriff die beste Verteidigung ist, wurde innerhalb der NSA im Zuge des immer härter geführten Cyberkrieges seit 2010 konsequent an dem Ausbau einer Abteilung gearbeitet, deren Attacken im Internet mit militärischen Operationen gleichzusetzen waren. Die Truppe bestand mittlerweile aus ca. 1000 professionell ausgebildeten Hackern. An den Standorten in Fort Meade sowie in den NSA-Niederlassungen in Georgia, auf Hawaii und in San Antonio wurde die Abteilung streng abgeschottet und als größtes Geheimnis der NSA bestens versteckt, gehütet und geleugnet. Diese neue Art von Cybersoldaten kämpfte mittlerweile an der vordersten Front und galt als eine Art Spezialeinheit, die gerufen wurde, wenn alle herkömmlichen Herangehensweisen versagt hatten. Die Taos waren unter anderem bei dem Angriff auf das iranische Atomprogramm, besser bekannt als Stuxnet Operation, für die Aufklärung und Vorbereitung desselben zuständig. Im Jahre 2012 hatte die Einheit sowohl das interne Verschlüsselungsprotokoll der UN als auch das System der UN-Videokonferenzen geknackt und überwacht. Die EU und der mexikanische Staat waren ebenfalls den Cyberattacken dieser Spezialeinheit ausgesetzt. Den Taos war es im Mai 2010 gelungen, sich einen Zugang zum zentralen Server des mexikanischen Präsidenten Felipe Calderón zu verschaffen, womit sie dessen gesamte E-Mail-Korrespondenz ausspähen konnten. Die Kosten für diese digitalen Black Operations beliefen sich angeblich auf $650 Millionen im Jahr, wobei das im Vergleich zum Budget für die 14 Geheimdienste der USA nur Peanuts waren. Für die ca. 100.000 Geheimdienstmitarbeiter veranschlagte die amerikanische Regierung $52,6 Milliarden in diesem Jahr, wovon ca. $10,8 Milliarden für das Abhören elektronischer Kommunikation anfielen. Corrigan wusste aus eigener Erfahrung, wem die meisten Angriffe der Taos galten, denn viele hatte er selbst angewiesen und überwacht. Seit 2009 wurden Hongkong und das chinesische Festland systematisch von der NSA gehackt. Eines der Ziele in der Sonderverwaltungszone war die Universität von Hongkong, diverse offizielle Einrichtungen sowie Unternehmen mit dem Sitz in der asiatischen Metropole. Und ausgerechnet diese Tao-Abteilung war von russischen Hackern angegriffen und beraubt worden, die ihre Beute möglicherweise jetzt an Investigativjournalisten verkaufen wollten, die sich nicht scheuen würden, diese zu veröffentlichen.
»Worauf tippst du?«, fragte Clark. »Russische Hacker oder unser Mann?«
»Ich setze 100 Mäuse auf den NSA-Agenten«, erwiderte Corrigan mürrisch. »Ich glaube nicht, dass sich irgendwelche Hacker mit Reportern treffen, um ihnen eine Story zu liefern. Die würden das Zeug frei oder meistbietend über Starknet verticken oder es an Assange aushändigen, damit er es dann auf WikiLeaks veröffentlichen und uns mal wieder blamieren kann. Ich glaube, dass wir es hier mit einem verfluchten Idealisten im Stile eines Manning, Kiriakou oder Drake zu tun haben.«
»Alles Verräter, die in der Hölle schmoren sollen!«
sagte Clark wütend, riss sich seine Brille herunter und fing an, diese hektisch zu putzen.
»Verrat ist die schlimmste Sünde in unserem Geschäft, schlimmer als die Mutter seines besten Freundes zu ficken.«
Corrigan beobachtete Clark nachdenklich und murmelte gedankenverloren. »Sehe ich auch so.«
Clark setzte seine Brille wieder auf.
»Was hat Hollis dir von dem verschwundenen NSA-Agenten erzählt?«
»Seine Abteilung fahndet schon seit 2 Wochen nach ihm, und es liegt der Verdacht nahe, dass er sich nach Hongkong abgesetzt hat. Diesbezüglich hat die Q-Group ganze Arbeit geleistet. Sie überwachen seine Freundin, seine Familie, seine Freunde, und seine Konten stehen kurz vor der Sperrung.«
»Was hat er alles mitgenommen?«
»Der Typ hatte als Administrator die höchsten Zugriffsrechte auf alle unsere Überwachungsprogramme. Prism, Tempora, Boundless Informant, X-Keyscore und so weiter.«
»Holy shit«,
entfuhr es Clark, der sich vorsichtig auf den Stuhl vor Corrigans Tisch setzte.
»Omega-Status?«
»Privileged Access«, sagte Corrigan und sah das Entsetzen in Clarks Augen. »Die höchste Sicherheitsfreigabe. Die NSA kann gerade nicht genau nachvollziehen, was er alles mitgenommen hat, weil er wirklich ein riesengroßes Netz gespannt hat. Aber der Typ war wohl ein top ausgebildeter Cyberspion, der zu allem Überfluss auch noch vorher bei der CIA gewesen war. Wahrscheinlich hat er auch noch irgendwelche Agentennamenslisten, Standorte von Stützpunkten und weiß der Teufel was mitgenommen.«
»Nicht wirklich.«
»Wir werden sehen«,
grunzte Corrigan, streckte sich und nahm einen großen Schluck aus seiner Tasse.
»Mit seiner Zugangsberechtigung hatte er Zugriff auf alles. Wenn er Lust gehabt hätte, wäre er in der Lage gewesen, die gesamte NSA innerhalb eines Nachmittages abschalten zu können. Er war seit 2005 bei der CIA und sogar in Genf in einem SCS-Team tätig. Er weiß, wie wir arbeiten, weiß, wer wir sind, er kennt alle unsere Schwachstellen und weiß, sich auf uns einzustellen. Er könnte in einem Hotel neben uns wohnen und wir würden ihn nicht finden, geschweige denn irgendetwas gegen ihn unternehmen können. Der Typ hat für alles vorgesorgt, indem er nach Hongkong geflogen ist. Er ist hier vor unserem Zugriff sicher.«
»Aber wenn er diese Dokumente an die Reporter verkaufen will, dann müssten wir eine Veröffentlichung in den USA doch stoppen können.«
»Das ist zumindest unser Plan«, entgegnete Corrigan müde.
Wir haben schon seit geraumer Zeit einen durch das Justizministerium erwirkten richterlichen Beschluss, um E-Mails und Telefonate von Journalisten zu durchsuchen, um dadurch mögliche Verräter und Whistleblower zu finden. Die Kommunikation zum Guardian wird überwacht und wir hoffen, dass wir so vielleicht irgendeinen Chat oder ein Telefonat abfangen können, was uns einen Hinweis auf Greenwald oder Poitras gibt. Ansonsten warten wir darauf, dass die Ratte ihren Kopf herausstreckt. Dann werden wir alle anderen Ratten, die sich um die eine versammelt haben, jagen und in die Hölle schicken.
»Das bedeutet, dass wir bis dahin Däumchen drehen?«, fragte Clark.
»Das alles ist derzeit die Ruhe vor dem gewaltigen Sturm«, antwortete Corrigan. Gehen wir von dem Worst-Case-Szenario aus, in dem wir den Informanten nicht finden und die Reporter alles veröffentlichen können, weil es den Guardian einen Scheißdreck interessiert, was Obama ihm für Konsequenzen androht. Wenn der Informant Zugriff auf wirklich alles hatte und auch alles den Reportern übergeben sollte und wir das nicht verhindern können, wird die gesamte Welt innerhalb von einem Monat wissen, wie wir Informationen beschaffen, verarbeiten und weiterleiten. Das ist ein unfassbarer Image-Schaden für alle amerikanischen Nachrichtendienste. Ich möchte dann nicht unbedingt Clapper oder Alexander sein.
Vor allem, weil Clapper als Chef aller amerikanischen Geheimdienste erst im März vor dem Kongressuntersuchungsausschuss ausgesagt hat, dass die NSA, Clark schrieb Anführungszeichen mit seinen Fingern in die Luft, nicht wissentlich Daten von allen auf der Welt sammelt. Corrigan nickte, nahm einen weiteren Schluck Kaffee und sah Clark fest in die Augen.
»Wenn wir die Veröffentlichung nicht unterbinden, wird eine Horde von Reportern in Hongkong einfallen, um den Informanten sowie Greenwald und alle anderen vor die Kamera zu zerren. Das wird es uns noch schwieriger machen, den Verräter zu schnappen. Wahrscheinlich haben ihn die Chinesen eh bis dahin aus Hongkong rausgeschafft.«
»Du glaubst, dass er für den chinesischen Staatssicherheitsdienst arbeitet?«
»Das wird sich noch zeigen. Aber ich würde jeglichen Respekt vor den Schlitzaugen verlieren, wenn sie nicht längst schon wissen, wo er ist, wer er ist, was er alles dabei hat und wie sie es ihm stehlen können.«
Clark schaute nachdenklich vor sich hin.
»Und jetzt? Ich werde mit Toi Chong einen Kaffee trinken gehen. Wenn jemand etwas über Leute weiß, die etwas zu verbergen haben und untertauchen wollen, dann ist es Toi Chong.«
Corrigan nahm den letzten Schluck Kaffee und wählte eine Nummer von seinem abgesicherten SAT-3-Handy. Als jemand abhob und sich nicht meldete, sagte Corrigan:
»In einer Stunde in deinem Lieblingsrestaurant.«